Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich lese uns den Predigttext vor, den ich heute ausgesucht habe aus der Apostelgeschichte 6. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern aus eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Und diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Und nun bitte ich dich, Herr Heiliger Geist, öffne uns dein Wort und rühre du jetzt selbst unsere Herzen an. Amen. Liebe Gemeinde, da kommt ein Konfirmand zu mir, der ist ja noch nicht so ganz alt, nicht noch etwas jünger, und sagt: Kirche, das ist doch nur was für alte Omas. Junge Leute sind da sowieso nicht. Ich nehme an, ihr kennt solche Sprüche. Und dann fügen andere hinzu: Wenn ich in die Kirche gehen muss, dann nehme ich immer ein Fernglas mit, sonst sehe ich überhaupt nicht, wer nur noch da ist. Ja, sowas kann ein Pastor schon ganz schön verletzen. Bei uns müsste man das Fernglas wahrscheinlich einfach umdrehen. Also, warum ich das erzähle, ist ganz einfach. Wir wissen ja, wie die Kirche aussehen müsste, aussehen könnte. Wir wissen auch, dass es leider überhaupt so nicht der Fall ist. Und wir wissen auch genau, wie das gekommen ist und warum das gekommen ist. Und wir wollen Gottes Segen haben für diese, unsere Gemeinde, für unsere Epiphan, für unsere Martini-Gemeinde und wollen, dass er uns seinen Segen gibt. Und ich freue mich darüber, dass wir so viel Segen hier schon erlebt haben und bete darum, dass wir diesen Segen weiter erleben werden. Irgendwann fragte mich ein Pastor aus über unsere Gemeinde und da quetscht er so richtig die Zahlen aus mir heraus über Gottesdienstbesucher und Kollekten und Spenden. Und ich gestehe, ich rede über sowas höchst ungern, weil ich weiß, dass es auch bedrücken kann. Aber er ließ mir keine Wahl. Und da sagte ich ihm, wie es bei uns ist, dass auch bei uns natürlich nur mit Wasser gekocht wird und hinter den Kulissen noch genügend Probleme da sind. Und da antwortete er, und das ist das Thema dieser Predigt heute: Eure Probleme möchte ich haben. Eure Probleme möchte ich haben. Also meine Güte, ich kann ihn verstehen, er war ein gläubiger Mann, der hingebungsvoll seinen Dienst für Christus tat und für die Menschen. Und trotzdem kamen die Leute nicht. Eure Probleme möchte ich haben. Die Urgemeinde vor fast 2000 Jahren, also die erste christliche Gemeinde überhaupt, hatte Probleme. Wachstumsprobleme. Da heißt es in der Bibel: in diesen Tagen, aber als die Zahl der Jünger zunahm. Sie hatten Wachstumsprobleme und die Gemeinde Jesu wuchs gleichzeitig mit ihren Problemen. Das ist der erste Punkt. Die Gemeinde Jesu wächst an ihren Problemen. Da wurde zu Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen. Und auf einen Schlag kamen 3000 Leute zum Glauben an Jesus. Die erste Gemeinde bildete sich. In der Apostelgeschichte 2 können wir das lesen. Zwei Kapitel weiter lesen wir: Es wurden wieder 5000 Männer hinzugetan. Die Frauen waren noch nicht einmal mitgezählt. Und wieder ein Kapitel weiter. Desto mehr wuchs die Zahl derer, die an Jesus gläubig geworden waren. Wie geht man mit diesen Mengen um? Eine Menge von Christen, eine Menge von Jüngern, also die Zahl nahm zu. Ich erinnere mich an ein Wort von Christian Schwarz, der war Superintendent in Herne und sagte einmal, Christen, das sind Leute, denen Jesus konkurrenzlos wichtig geworden ist. Tja, so sind die Jünger. Da frage ich mich, bin ich so? Ist Jesus mir konkurrenzlos wichtig? Da frage ich euch, ist Jesus euch so konkurrenzlos wichtig? Christen, die nicht Jünger sind, die gibt es eigentlich gar nicht. Und da ist die Besitzerin eines Schönheitssalons, einer Boutique, die hört von Jesus, Lydia hieß sie. Und ihr wurde auf einen Schlag klar, Erfolg ist nicht alles, Geld stillt den Hunger nach Leben nicht, äußere Schönheit kann kalt lassen und kalt machen. Lydia, die erste Frau in Europa, die Christ wurde. Sie hat verstanden, Benetton und Boss bringt's nicht, auch der feinste Zwirn bringt's nicht. Das rührt nichts an der Lehre der Herzen. Zu Jesus zu gehören, das ist Leben. Mit Gott zusammen sein, das erfüllt. Jesus folgen, das nimmt Schuld. Das macht Sinn. Das sind Jünger Jesu, die wissen, dass sie bei ihm das Leben gefunden haben und auf keinen Fall und um keinen Preis von ihm wieder lassen wollen. Sind solche Jünger, die Jesus folgen, alles Heilige? Ja, schön wär's. Schön wär's. Es gibt keine Kirche ohne Konflikte. Es gibt keine Kirche ohne Knatsch. Gottes Bodenpersonal besteht aus Sündern. Die Gemeinde ist eine Versammlung von Sündern, allerdings eine Gemeinde von begnadigten Sündern. Und das ist ein großer Unterschied. Denn wer in eine christliche Gemeinde kommt, der ist ja seine Sünde nicht los. Der rennt nicht mehr hinter der Sünde her, sondern umgekehrt, die Sünde rennt jetzt hinter ihm her. Und oft genug, leider, erreicht sie ihn auch. Und wer in die Gemeinde Jesu kommt, bleibt Sünder bis ans Lebensende. Aber er möchte seine Sünde los sein. Wenn Sünder zusammenkommen, da gibt es immer Konflikte. Immer, logischerweise. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie geht man mit den Konflikten um? Es hat einer gesagt, die einzige Bibel, die die Welt noch liest, das sind die Christen. Tja, du meine Güte nochmal, ich glaube, die Bibel ist wesentlich besser als die Christen. Und trotzdem soll da etwas dran sein, weil die Christen, die Jünger von Jesus, ein Hinweis sein sollen auf Jesus, auf die große Liebe, die er uns gebracht hat und bei der er alleine in der Lage ist, diese Welt und unser Leben zu verändern. Aber selbst wenn alle Jünger krumme Hunde wären und wenn es keinen anständigen Christen gäbe, würde ich immer noch Jesus brauchen. Ebenso, wenn alle Schuster Gangster wären und mit einer MP unter dem Arm rumlaufen würden, dann würde ich immer noch Schuhe brauchen und sie anziehen. Darum geht es auch in diesem Beispiel, dass wir Jesus lebensnotwendig brauchen, egal wie die Jünger sind. Was ist damals passiert? Es erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen. Damals gab es in der Urgemeinde zwei große Gruppen. Die eine Gruppe bestand aus den einheimischen Juden aus Jerusalem und den sie umgebenden Ortschaften. Da kamen die Jünger von Jesus her. Und diese Christen aus den Juden im Lande Israel, die kannten sich, die hatten Besitz. Aus deren Kreis stammten die Apostel, die sprachen Aramäisch, die Sprache von Jesus. Und dann gab es ja die andere Gruppe, die aus dem Ausland dazugezogen war, neu zugezogene, Da hatten die Männer beschlossen, vielleicht die Frauen auch, das weiß ich nicht so genau, in der Nähe des Tempels zu sterben und da beerdigt zu werden. Damals schon starben die Männer in der Regel eher als die Frauen. Und dann bleiben leider viele Witwen übrig und es gab kein Sozialsystem, keine Sozialversicherung, nichts. Wer aber zur christlichen Gemeinde gehört, der konnte damit rechnen, dass er auch versorgt wurde. Da ging keiner an dem anderen vorüber. Trotzdem erhob sich das Problem, dass jetzt diese Witwen aus dem hellenistischen Ausland übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Und darüber wurde getuschelt, darüber wurde gemurrt, daran wurde Kritik geübt. Das ist ja gut so, sagt ja fast jeder. Ja, natürlich, wir brauchen Kritik. Habt ihr schon mal ernsthaft einen gefunden, der fröhlichen Herzens sagte, ich freue mich, wenn an mir Kritik ausgesetzt wird? Ich noch nicht. Und ich weiß, wovon ich rede. Pastoren sind gern gesehene Ziele der Kritik. Und wenn man ein bisschen dünnhäutig ist, hat man keinen leichten Stand. Also ich bin nicht dünnhäutig, nicht? Also ich halte das aus. Kritik um der Kritik willen, das ist biblisch nicht akzeptiert. Oder auch kritisieren, um sich zu erleichtern und anschließend besser zu fühlen, das kann man sonst wo lesen, aber nicht in der Bibel. Warum schreibt die Bibel in diesem Zusammenhang von Sünde? Matthäus 18, 15, da ist es, wenn dein Bruder was gegen dich hat, wenn er sündigt. Auch da soll man vorsichtig sein, behutsam damit umgehen. Und erst geht dann einer hin, dann gehen zwei, dann ist es kein persönliches Gespräch mehr und so weiter und so fort, bis die Sache klar ist, ob einer weiter zur Gemeinde gehört oder eben nicht. Über allem steht die Liebe. Die muss man spüren. Sonst ist alle Kritik nur missbrauchtes Mittel in der Hand von Machtmenschen, die sich selbst durchsetzen wollen und andere davon abhalten, sie selbst zu sein und ihnen nur das Leben schwer machen. Ja, es wurde nicht gesagt, dass diese Witwen, um die es hier geht, nicht versorgt wurden, dass sie übersehen wurden. Aber wir kennen das zur Genüge bis auf den heutigen Tag. Die Wachstumsprobleme der Gemeinde Jesu, das sind auch unsere Wachstumsprobleme heute. Und wenn ich vorhin am Anfang was gesagt habe von dem Konfirmanden, der mit dem Fernglas in die Kirche gehen will, ja, wir wollen nicht hochmütig werden. Wir wollen die Nase nicht zu hoch nehmen. Gar nicht. Wir stehen in der Liebe immer unter den anderen. Vielleicht ist es nicht einmal Schuld, um die es hier ging. Vielleicht ist es nur ein Organisationsproblem der wachsenden, rasant, atemberaubend, schnell wachsenden Gemeinde. Aber hinter jedem Organisationsproblem kann auch tiefe Sünde stehen. Die Sünde der Gedankenlosigkeit, die Sünde der Gleichgültigkeit. Und damit das nicht falsch verstanden wird, es gibt eine Form von Beleidigtsein, bei dem die anderen immer etwas fordern. Du hast mich übersehen. Und wenn man das dem anderen schon nicht sagt, dann denkt man es und spricht mit anderen darüber, der hat mich mal wieder übersehen. Und dann soll der andere raten und an den Augen ablesen, wo er wohl seine Probleme hat. Aber Gott hat uns auch einen Mund gegeben, stellt euch vor. Und mit diesem Mund, den soll man gebrauchen, da soll man das doch aussprechen. Man muss nicht immer sehen können beim anderen, was er für Probleme hat, sondern es muss auch gesagt sein. Man muss nicht nur Gedanken lesen können, sondern man muss auch hören, wo einen der Schuh drückt. Die Gemeinde von Jesus ist diesem Problem der Gleichgültigkeit, des Übersehens nicht ausgewichen. Sie wächst an diesem Problem. Nachher am Ende unseres Textes können wir es da richtig lesen. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. sehr groß. Es wäre doch mal schön wieder, nicht? Auch in der evangelischen Kirche, auch in Bremen, wenn wir dieses wieder hätten, wenn die Zahl der Jünger sehr groß würde. Ich sehe es im Augenblick immer nur abwärts gehen. Ich hörte den Schriftführer vor wenigen Wochen, und da sagte er, mit der Kirche ist alles gut, unser Schriftführer. Wir müssen uns nur so ein bisschen unterhaken und dann ist alles gut. Kein Wort davon, dass wir Hunderttausende letztes Jahr aus der Kirche verloren haben. Fast eine halbe Million, evangelisch und katholisch zusammen, fast. Ja, wenn das die Zukunft der Kirche ist. Das war der erste Punkt. Die Gemeinde Jesu wächst an ihren Problemen. Da kann die Kirche aussehen, wie sie will. Sie kann machen, was sie will. Die Gemeinde von Jesus wächst an ihren Problemen. Und das ist das Zweite. Die Gemeinde von Jesus wächst mit Wort und Tat. Das war die Lösung. Die Apostel blieben beim Dienst des Betens und der Verkündigung. Diakone wurden gewählt und in ihr Amt berufen, um die soziale Versorgung zu sichern. Das hieß nicht, dass die Diakone nun aufhörten, von Jesus zu reden. Und wenig später lesen wir in der Bibel, wie Stephanus, der erste Diakon, der erste Märtyrer wurde, weil er von Jesus redete. Also nur deshalb, weil einer die Suppe verteilt, wird ihm nicht zwangsläufig der Mund verschlossen, sondern das Wort von Jesus, das Zeugnis des Glaubens, ist jedem Christen anvertraut. Damit wird jeder Christ beauftragt. Und dieses Dienstamt der Gemeinde Jesu an der Welt ist jetzt aufgefächert. Und so geht es eben nicht, dass man Wort und Tat gegeneinander ausspielt, sondern jetzt passt beides zusammen. Man hat ja oft der Mission vorgeworfen, sie würde in die dritte Welt nur gehen, um aus der Bibel vorzulesen und die Leute gleichzeitig verhungern zu lassen. Das ist grober Unfug, hanebüchener Unsinn. Wo Missionare hingegangen sind, um die gute Nachricht von Jesus zu sagen, da haben sie Seelsorge geübt, natürlich, aber auch Leibsorge, natürlich. Da wurde nicht nur verkündet, dass Menschen frei wurden durch den Glauben an Jesus von ihrer Angst. Und ihr könnt euch die Angst der Leute nicht vorstellen. Hinter jedem Busch steckt ein Dämon und so weiter und so fort. Dass sie frei wurden von ihrer Hoffnungslosigkeit, von der Sklaverei, von der Furcht vor den Dämonen. Dass sie frei wurden von Schuld. Da wurden auch Brunnen gebohrt, da wurden Kranke gepflegt. Da wurden Krankenhäuser gebaut, da wurde Lesen und Schreiben beigebracht, da kamen die Ärzte, da kamen die Lehrer. Ich denke an die Christoffel-Blinden-Mission, die hat das vorbildlich praktiziert. Da wird etwas für die blinden Menschen getan, Vitamine werden verteilt, damit Menschen gar nicht erst blind werden. Da werden Augenoperationen durchgeführt, damit sie wieder sehen können. Da wird auf jede erdenkliche Weise medizinisch geholfen, damit Menschen wieder Licht sehen und gleichzeitig wird ihnen das Evangelium von Christus gesagt, damit man auch in ihr Herz sehen kann, das Licht des Lebens. Und ich möchte das hier in Erinnerung rufen, woher das eigentlich kommt, dass es soziales Engagement gibt. Ihr wisst das natürlich, ich wiederhole das nur, nicht vorsichtshalber. Diese Welt will ja nichts davon wissen. Aber die Erfindung des Krankenhauses war ausschließlich eine christliche Idee. Und die Speisung Hungernder war ausschließlich eine christliche Idee. Und als es das Wort sozial noch gar nicht gab, da gab es längst Bethel oder das Rohe Haus oder sonst was. Und wo andere bis zum Überdruss immer nur forderten und förderten, der Staat muss doch endlich was tun und die Gesellschaft. Da sollten alle Leute handeln, aber nicht sie selbst. Da handeln die Jünger von Jesus in der Nachfolge ihres Herrn und fordern nicht, sondern geben und setzen sich ein. Und das ist so bis auf den heutigen Tag. Ohne Christentum gäbe es keine Sozialämter. Behaltet das bitte hier, keine Sozialämter. Das ganze Sozialwesen ist Ergebnis des Christentums. Also nicht nur beten, natürlich das auch. Nicht nur arbeiten, ora et labora, arbeite und bete, das gehört zusammen. Da soll man arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt, und da soll man beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Das Wortzeugnis ist genauso wichtig für die Welt wie das Dienstzeugnis. Und eins lässt sich vom anderen nicht lösen. Man hat nicht ohne Grund gesagt, das sind die rechte und die linke Hand von Jesus, das Wort, das gepredigt wird und verkündigt wird, und die Tat, die im Namen von Jesus getan wird. Ja, solche Arbeit für den Menschen ist eine Arbeit der Liebe. Und ich denke, es gibt kein Sozialwesen, das ohne Liebe auskommt. Die Verapparatisierung unseres Sozialsystems ist tödlich. Und die Liebe hat eben nicht am Freitag 15 Uhr, 13 Uhr Feierabend. Sie richtet sich nicht nach Tarifverträgen, nach der 35-Stunden-Woche. Wenn Liebe weitergegeben wird, dann ist das konkret. Da ist immer Jesus gegenwärtig. Liebe ist immer praktisch. Auf einer Zeichnung, die ich saßen ein Junge und ein Mädchen auf einem Felsen an der See. Der Junge hatte das Mädchen viele Monate umworben, aber er war zu scheu gewesen, die entscheidende Frage zu stellen. Und sie war entschlossen, ihm zu helfen. Sie wandte sich plötzlich um zu ihm und sagte: Johann, ich habe irgendwo gelesen, dass der Umfang einer weiblichen Taille genau der Länge eines männlichen Arms entspricht. Stimmt das? Was macht Johann? Er denkt einen Augenblick nach und sagt dann: Mary, bleibe hier und warte. Ich hole schnell einen Bindfaden und dann können wir das schnell feststellen. Er verlor sein Mädchen, natürlich. Liebe ist praktisch. Und da muss man sein Mädchen auch schon einmal in den Arm nehmen. Aber ob einer seine Freundin in den Arm nimmt oder ob einer einem schwer Kranken das Gebiss sauber macht oder andere Arbeiten verrichtet, unappetitliche Arbeiten oft, oder ob einem das rettende Wort des Evangeliums gesagt wird, ob einer im Gebet den anderen vor Gott schleppt, immer ist die Liebe praktisch, spürbar, erfahrbar. Von Allensbach, dem Meinungsforschungsinstitut, hat es eine Umfrage gegeben: Was ist das Auffälligste an den Christen? Tja, was kam unter dem Strich dabei raus? Die Antwort war: Das Auffälligste an den Christen ist ihre Unauffälligkeit. Tja, das ist ein vernichtendes Urteil über den Zustand des Christentums in Deutschland. Und wenn ich das zitiere, dann deshalb, weil ich von Herzen möchte, dass uns das bewusst ist und dass wir uns von Jesus so viel neue Liebe schenken lassen, dass wir Liebe weitergeben dürfen. Denn auffällig, sagt die Bibel, werden die Christen durch die Liebe untereinander und durch die Liebe, die sie weitergeben. Seid ihr dabei? Da sitzt eine vornehme Gesellschaft zusammen und dann kommt da in das Beisammensein die Kunde von einem schweren Unfall dieser schon sonst bedrängten Familie eben widerfahren ist, und jeder äußerte spontan sein innigstes Bedauern. Nur ein Gast, der ganz oben saß, blieb trocken und still. Allgemein dachte man, das ist einer von diesen hartherzigen Menschen, die nichts von Idealen und humanen Interessen wüssten. Aber während sie mit vielen rührenden Worten ihr Mitleid bezeugten, nahm dieser merkwürdige Gast eine Banknote aus seiner Brieftasche, legte sie auf einen Teller, den er seinem Nachbarn reichte, und bat: Geben Sie den Teller bitte weiter. Ich bedauere diese arme Familie mit 100 Euro. Mit wie viel bedauern Sie diese Familie? Praktisch, ganz praktisch. Der dritte Punkt, der letzte Punkt. Die Gemeinde von Jesus braucht klare Verhältnisse. Die Not ist groß, aber die Verkündigung darf nicht leiden. Die Apostel bleiben beim Wort und bleiben beim Gebet. Da gibt es sehr konkrete, sehr praktische Beispiele, wie das auch vielleicht heute noch aussehen könnte. Der ehemalige thüringische Landesbischof Leicht, den durfte ich auch mal mit einer Gruppenfahrt kennenlernen und besuchen, ein hervorragender Mann, der zur DDR-Zeit viel, viel ausgehalten hatte und gelitten hatte, der sagte einmal, es gibt nur eine einzige Frage, die wirklich entscheidend ist. Hast du das Angebot Gottes in seinem Sohn angenommen oder nicht? Klare Verhältnisse, klare Frage. Wer macht was? Als die Not in der Urgemeinde groß wurde, da haben die Apostel und die Christen nicht gejammert und geheult, da haben sie begriffen, was Gott ihnen lehren wollte, nämlich, dass er mehr Aufgaben hat für mehr Menschen, dafür mehr Mitarbeiter gibt und dass kein Christ in seinem eigenen frommen Saft ersaufen muss. Gott will ihn in Dienst nehmen. Er soll seine Gaben entdecken. Er soll sich in Dienst nehmen lassen und diese Gaben mit anwenden. Ja, soll er. Ich möchte das noch ein bisschen weiterführen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Ja. Aber sei dir gewiss, er kennt dich. Und es ist etwas Großes, das dir noch bevorsteht, wenn du weißt, dass du in die Nachfolge von Jesus gerufen wirst. Das ist ein herrliches Abenteuer, das du entdecken wirst. Er ruft dich dann nicht nur in die Nachfolge, sondern er will dich dann auch als seinen Mitarbeiter. Behalte das, bitte behalte das. Er ruft nicht nur in die Nachfolge, sondern er will dich als seinen Mitarbeiter. Und wenn sein Ruf dich erreicht, dann weißt du gleich, er will mich auch im Dienst der Liebe, in Wort und Tat für diese Welt. Die Apostel haben damals nach klaren Maßstäben die Diakonie berufen. Welche Maßstäbe müssten das heute sein? Wenn wir jemanden anstellen für den diakonischen Dienst in der Gemeinde, wenn es um die gerechte Verteilung von Lebensmitteln geht, das müssen solche sein, die rechnen können. Man braucht gute Organisatoren. Also fachliche Qualitäten sind nötig. Das spielte bei den Aposteln damals auch eine Rolle. Sie suchten Menschen mit einem guten Leumund, mit einem guten Ruf, wenn man ihnen Geld anvertrauen konnte. Sie sahen sich um nach weisen Leuten, die praktischen Durchblick hatten und mit Menschen umgehen konnten, denn ohne Menschenkenntnis kann man im sozialen Dienst nicht stehen. Aber muss man für Essensverteilung Glauben und Heiligen Geist haben, wie es hier von Stephanus ausdrücklich erwähnt wird, ist dieser Anspruch nicht etwas zu hoch gegriffen? Jesus sagt an anderer Stelle, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein Geheimnis. Man versucht hier etwas Bleibendes zu tun. Wir können vieles tun, aber was bleibt? Was bleibt? Den Dienst der Liebe können wir ohne Jesus nicht tun. Weisheit, guter Ruf, voll Heiligen Geistes. 7 Diakone wurden damals unter diesen Bedingungen gewählt. Sie wurden berufen, sie wurden eingesegnet. Darf man auch heute bei unseren Mitarbeitern, die wir in der Kirche anstellen, auch so fragen? Das ist eine Frage, was? Ich meine, ja, ein klares Ja. Man muss so fragen. Denn irgendwann wird man immer gefordert und da muss man Antwort stehen, auch mit den Patienten. Da muss man sagen, ob man an Gott glaubt, dass man die Liebe Jesu erfahren hat und dass man für ihn weiter leben will. Gott will nicht nur Hilfe für den Körper, er will auch Hilfe für die Seele und für den Geist. Und das kann man doch nicht, wenn man ein paar soziale Gedanken hat. Dazu muss man selbst geliebt sein, damit man Liebe weitergeben kann von Jesus. Also, ich bin fast am Ende. Bitte tut das. Lasst euch von Jesus in Dienst nehmen. Entdeckt die Gaben, die er euch gegeben hat und setzt sie ein für die Menschen, für Gott und damit auch für euch selbst. Es sollen doch noch viel, viel mehr gerettet werden, damals in Jerusalem und heute in Bremen und in Deutschland. Also, die Gemeinde Jesu wächst an ihrem Problem, die Gemeinde Jesu wächst an Wort und Tat und die Gemeinde Jesu braucht klare Verhältnisse. Und das Ganze steht unter dem schönen Wort, eure Probleme möchte ich haben. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, nun lass dieses Wort weitergehen, lass es Herzen anrühren. Verändere du uns so, wie du uns haben willst. Amen.